Samuel werde ich das Augenmerk auf ihn legen. Und wer nicht nur dieses Video gesehen hat, sondern tatsächlich auch das 10. Kapitel aus die Geschichte gelesen hat, weiß, dass Saul eigentlich eine tragische Figur ist. Wurde als König auserwählt, er wurde berufen, er hatte Macht, er hatte Ansehen, er hatte Ruhm, er hatte gute Eigenschaften, aber sehr schnell sank sein Stern, kam sein tiefer Fall und sein Absturz. Wir haben es auch im Video gesehen. Nochmal zur Erklärung der Reihe nach. Damals war der Prophet Samuel der am höchsten angesehenste Mann Israels. Und er hatte zwei Söhne und die waren damals die politischen Führer. Aber die beiden machten wohl ihren Job nicht sonderlich gut, dass der Wunsch nach einem König im Volk Israel aufkam. Und dann kamen sie eben zu der wichtigsten Stimme, zu Samuel und sagten, wir wollen auch einen König haben. Alle Völker haben einen König, gib uns auch einen König. Und Samuel hielt das für keine gute Idee und wollte abraten. Und Samuel hielt auch Rücksprache mit Gott und auch Gott hielt es für keine gute Idee. Aber das Volk Israel ließ sich einfach nicht von Gegenargumenten überzeugen. Und in der Bibel heißt es, ich möchte euch das kurz vorlesen, Samuel erklärte, ein König wird euch alles abverlangen, weil er eben euer König ist. Und ihr werdet praktisch seine Sklaven sein. Und wenn ihr euch dann bei Gott über euren König beschwert, den ihr ja selbst haben wolltet, wird Gott eure Klage an jenem Tag nicht hören. Aber das Volk weigerte sich, auf Samuels warnende Stimme zu hören. Sie forderten umso eindringlicher, wir wollen einen König haben, jemand, der unser Volk richtet und der uns vorangeht, wenn wir in den Krieg ziehen. Samuel hörte das alles und brachte es vor Gott. Dieser aber wiederholte nur, erfülle ihre Forderung. Setze einen König über sie ein. Und Gottes Wahl fiel auf Saul. Dann heißt es hier, Kisch war ein tüchtiger Mann und hatte einen Sohn, Saul, der stattlich und schön war. Ja, in ganz Israel gab es unter den Männern keinen von seinem Aussehen. Zudem überragte er seine Altersgenossen um einen Kopf. Und wir haben es im Video gesehen, das Volk freute sich, dass Saul zum König gesalbt wurde. Saul wies von Anfang an drei unverdiente Merkmale auf. Er hatte Wohlstand, er hatte Ausstrahlung und er hatte Attraktivität. Jetzt könnte man schnell meinen, vor allem in kirchlichen Kreisen, das sind ja alles nur Äußerlichkeiten. Ja, das waren nur Äußerlichkeiten, aber es waren sehr wichtige Äußerlichkeiten für jemanden, der diesen Job innehatte. Denn dadurch war er anziehend, dadurch war er für das Volk überzeugend, dadurch fiel ihm manches auch einfach zu. Und dann betont die Bibel, dass Saul noch eine Gabe hatte. Er war ein charismatischer und überzeugender Redner. Und auch das ist ja keine schlechte Eigenschaft für jemanden, der im Rampenlicht steht. Sehr sympathisch eigentlich. Und auch die erste Großtat, die Saul als König vollbrachte, gelang ihm. Die Bibel erzählt, die israelische Stadt Jabesch war von den Ammonitern belagert. Und die Ammoniter, ein hartes Volk, gab der Stadt Jabesch zwei Alternativen. Sie sagten, entweder machen wir die Stadt dem Erdboden gleich und ihr werdet alle tot sein, oder, in Klammern, das ist unser Rat an euch, ihr kommt alle raus, ihr bekommt ein Auge ausgestochen und werdet versklavt, in Klammern, aber ihr lebt. Schöne Alternativen. Und dass die Stadt Jabesch durfte dann diese Nachricht in Israel verbreiten, Hilfe anfordern, aber alle hatten Angst. Keiner erklärte sich bereit, gegen die Ammoniter zu ziehen. Anders dagegen Saul. Saul tickte aus. Saul rastete aus wegen dieser großen Schmach und Ungerechtigkeit. Er wurde so wütend, dass er sich ein paar Rinder schnappte, die vorbeizogen, sie in Stücke riss und diese Fleischstücke voller Blut in ganz Israel herumsandte und sagte, wer nicht mit mir gegen die Ammoniter zieht, dessen Vieh werde ich auch kurz und klein hauen. Er rastete aus, er tickte förmlich aus. Und Israel stellte daraufhin ein riesiges Heer auf, das gegen die Ammoniter zog, sie besiegte und die Stadt Jabesch rettete. Cooler Typ, oder? Nicht irgendwie so ein zurückhaltender, sowohl als auch Typ, sondern einer, der auch mal markige Worte, markige Taten sprechen lässt. Ein Zornausbruch, der zu diesem ersten Erfolg führte. Und ich bin überzeugt, dass Zorn und auch Aggression nicht immer gleich per se schlecht sind. Sondern es zeigt auch, dass ein Mensch etwas an sich heranlässt, dass er mitfühlt, dass ihn nicht alles kalt lässt. Es zeigt, jemand lebt, jemand liebt und jemand leidet an Ungerechtigkeiten. Und wenn wir in unsere Welt schauen, sehen wir, es gibt genug Ungerechtigkeiten, Mist in dieser Welt, über den wir uns aufregen können. Und die Bibel betont, dieser Zorn, den Saul spürte, war von Gott eingegeben. Es war heiliger Zorn. Und auch Jesus, dem ja so Attribute, wir singen das auch ganz oft, du bist die Sanftmut, du bist die Ruhe, du bist die Gelassenheit. Ja, zu Recht, auch das war Jesus. Aber auch, die meisten von euch werden es wissen, auch Jesus rastete aus im Tempel. Er warf die Tische der Händler um und sagte, dieser Tempel wird nicht zu einem kommerziellen Ramschladen hier gemacht. Und er schrie die Leute an und tickte aus. Heiliger Zorn. Zorn kann auch, die Betonung liegt auf auch, nicht immer, auch hilfreich sein. Denn richtig kanalisiert kann er motivieren und diese Welt verändern. Denn Saul und sein Zorn schafften es, was niemand vorher schaffte. Das Volk Israel besteht aus 12 Stämmen und die waren bis dato relativ unabhängig voneinander. Es war kein Volk, sondern 12 Stämme, die mehr oder weniger nebeneinander herlebten. Und was schaffte der Zorn von Saul? Er vereinte diese Stämme und sagte, wir haben ein gemeinsames Ziel, nämlich die Stadt Jabesch zu retten. Und damit war Saul quasi der Helmut Kohl seiner Zeit. Er schaffte es, ein Volk zu einen. Und wer, wenn nicht wir Deutsche, wissen besser, wie schwierig das ist, selbst in unserem Land 20 Jahre nach der Wiedervereinigung ein Volk aus 2 Völkern zu machen. Saul hatte also wirklich gute Voraussetzungen, ein strahlender und erfolgreicher König zu sein. Tolle Eigenschaften, seine erste Großtat gelang ihm. Und dennoch, das Video hat es deutlich gemacht, der Absturz, der Fall, der sinkende Stern kam sehr schnell. Saul regierte 2 Jahre, was sehr, 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 sehr wenig ist, denn seine Nachfolger David und Salomon regierten jeweils 40 Jahre. Und David und Salomon wurden als große Könige in der Bibel beschrieben. Saul bekommt dieses Attribut nicht. Und die Bibel, deshalb liebe ich sie, weil sie so ehrlich ist, schreibt auch auf, warum Saul scheiterte. Und es gibt viele Gründe, seine Ungeduld, sein Getriebensein, sein Neid, sein Egoismus. Aber immer wieder wird ein Hauptgrund genannt. Auch dazu die Geschichte, ihr habt sie gesehen, aber ich erzähle sie noch mal kurz nach. Saul steht mit seinem riesigen Heer zum ersten Mal dem Erzfeind Israels, den Philistern, gegenüber. Und er möchte in diese Schlacht ziehen und die Philister besiegen. Aber Gott hat ihm aufgetragen, du musst erst ein Opfer bringen. Aber nicht du sollst dieses Opfer bringen, sondern der Prophet Samuel. Und Samuel ließ auf sich warten. Und Saul wurde ungeduldig. Und was machte er? Er sagte, Samuel verspätet sich, also bringen wir das Opfer dar. Und dann kommt Samuel und Samuel lässt ihm Worte Gottes ausrichten, nämlich, er sagt, das war sehr dumm von dir. Hättest du dich an die Anordnungen und Gebote Gottes gehalten, hätte Gott deine Herrschaft über Israel für immer bestätigt, so aber wird sie keinen Bestand haben, denn Gott hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht, den wird er zum König über sein Volk einsetzen, weil du dich einfach über seinen Willen hinweggesetzt hast. Man könnte meinen, was hat denn Saul Schlimmes getan? Er hat doch das Opfer, das gefordert war, erbracht. Aber es ging nicht um das Opfer, sondern es ging darum, dem Willen Gottes zu entsprechen. Und Saul glaubt es besser zu wissen als Gott. Saul fällte, das betont die Bibel, immer wieder Entscheidungen, die in seinen Augen richtig und sinnvoll waren, die aber dem Willen und den Anordnungen Gottes widersprachen. Ich habe mehrmals das erste Samuel-Buch gelesen und immer wieder taucht auf diese Charakterisierung von Saul, nämlich, du Saul hast das Wort des Herrn verworfen, missachtet. Du Saul hast das Wort des Herrn verworfen, missachtet. Anders gesagt, Saul war nicht bereit, Gottes Willen zu akzeptieren. Immer wieder dachte er, ich weiß es besser, ich weiß, wie es läuft, ich brauche Gott nicht. Und das ist seine freie Entscheidung. Aber er muss natürlich die Konsequenzen dafür tragen. Handeln wir nach dem Willen Gottes? Oder glauben wir nicht auch manchmal, ich weiß es doch besser, was mir gut tut? Und die Frage, was ist letztlich Gottes Willen? Und wie merke ich, dass etwas Gottes Wille ist und nicht vielleicht mein Wunsch, Vater des Gedanken ist? Ich will jetzt nicht darauf eingehen, ob Gott auch heute noch seinen Willen offenbart. Denn davon bin ich überzeugt, ja. Gott spricht auch heute noch zu uns Menschen. Manchmal so direkt und unverblümt wie zu Saul. Viel öfters, denke ich, durch den Heiligen Geist, im Gebet, in der Stille, im Lobpreis. Manchmal spricht Gott durch einen Traum, durch einen Gedanken oder durch unser Gewissen. Aber ich bin überzeugt, am deutlichsten, am klarsten spricht Gott durch die Bibel. Deshalb heißt dieses Buch auch hier vorne meine Geschichte. Es ist nicht ein Geschichtsbuch über irgendwelche Episoden, sondern Gott spricht auch heute noch durch dieses Wort zu uns. Das klingt einfach, das klingt klar, liest die Bibel und du wirst Gottes Willen erfahren, aber leider ist es nicht so klar und einfach. Jay hat dies in seiner Predigt letzte Woche sehr deutlich gemacht und er hat einen guten Horizont aufgezeigt und ich zitiere ihn. Er fragte, wie ist Gott? So wie du immer schon dachtest oder vielleicht doch anders? Seien wir ehrlich, das ist die Gefahr eines jeden religiösen Menschen, Gott zu wörtlich zu nehmen, zu genau Bescheid zu wissen, was er will und was nicht. Und mir fällt ein die Parallele zu Jesus, der in der Bergpredigt und in vielen anderen Momenten genau dasselbe tat, wie das Buch Ruth, um das es letzte Woche ging. Nämlich, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, ich aber sage euch. Und dann folgte eine richtungsweisende Neuinterpretation von Worten Gottes, die anscheinend seines Widerspruches bedurften. Und wir müssen uns heute dieselbe Frage stellen. Gott, wo wehst du? Und wo haben wir dich in unsere kleine Box aus Worten Gottes gesperrt? Wenn wir denken, wir haben Gott in der Tasche, ist sie leer. Kluge Worte eines klugen Mannes. Aber bedeuten dann diese Worte, dass die Bibel letztlich gar nicht Wort Gottes sein kann, weil sie immer wieder der Interpretation bedarf? Mitnichten. Ich bin überzeugt, in der Bibel spricht Gott auch heute noch zu mir und zu dir. Aber ein stures und wörtliches Bibelverständnis ist dabei gefährlich. Denn die Bibel, und das ist der Knallersatz, den ihr euch bitte merkt, die Bibel ist nicht von Gott diktiert, sondern sie ist von Gott inspiriert. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, klein, aber fein. Sie ist inspiriert von Gott, nicht diktiert. Und das kann man auch an vielen Beispielen deutlich machen. Ich möchte es euch an einem ganz kleinen Beispiel deutlich machen. In der Bibel gibt es seitenweise Anregungen, wie man mit dem Sklaven umgeht. Oder seitenweise wird erklärt, wie man ordentlich eine Stiftshütte baut. Über Atomkraft, Klimawandel sagt die Bibel nichts. Was ist aber für uns das brennendere Thema? Sklaven zu halten oder wie wir diese Welt oder mit dieser Welt sorgsam umgehen können? Warum finden wir manche Themen hier drin und andere nicht? Weil eben die Stiftshütte und die Sklaverei vor 2.500 Jahren wichtige Themen waren und Atomkraft damals eben noch nicht im Bewusstsein der Verfasser war. Wir finden in der Bibel Gottes Wille und Gottes Wort, aber wir finden dieses Wort Gottes immer auch mit der Handschrift der jeweiligen Verfasser. Menschen haben dieses Wort aufgeschrieben und haben ihre Gedanken dort auch reinfließen lassen. Das Wort Gottes ist verknüpft mit Menschenwort. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, dann picke ich mir halt die Rosinen raus, die mir passen, die mir gefallen, die gut für mich sind. So banal, so leicht ist es natürlich auch nicht, sondern man braucht ein Kriterium, um natürlich unterscheiden zu können, was ist tatsächlich Gottes ewig gültendes, geltendes Wort und was ist zeitgemäße Geschichte, die heute für uns vielleicht auch überholt ist. Martin Luther hat gesagt, es gibt die Mitte der Schrift. Es muss ein Kriterium geben, um die Bibel auszulegen. Und er, Martin Luther, entnahm dieses Kriterium der Bibel selbst. Denn er sagte, Jesus Christus ist das Kriterium, an dem du die Bibel messen musst. Ohne ein Kriterium könnte jeder von uns sich seine Rosinen rauspicken. Aber mit dem Kriterium Jesus Christus können wir uns nicht irgendwelche Rosinen rauspicken, sondern uns wird klar, dass Jesus auch ganz harte und kernige Kost vermittelt. Martin Luther sagt sogar, Jesus Christus ist der Herr über die Schrift. Und wenn irgendwelche Menschen die Schrift gegen Christus aufbieten, wenn sie mit der Bibel gegen Christus argumentieren, dann argumentiere ich mit Christus gegen die Bibel. Jesus Christus ist wichtiger als die Bibel. Jesus Christus ist der Maßstab, die Schriftmitte, an der man die Bibel misst und das Wort Gottes misst. An Jesus Christus müssen wir die Aussagen der Bibel und das, was wir für den Willen Gottes halten, wie manches Gebot und manche Forderung prüfen. Und ich nehme die Bibel eben nicht beim Wort, indem ich sie wörtlich nehme, sondern indem ich durch die äußere Gestalt durchbreche und gucke, was ist die Mitte der Schrift? Was sagt Jesus Christus zu einzelnen Themen? Und Paulus, ein anderer kluger Kopf, hat gesagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das klingt anstrengend, ich weiß, das klingt vielleicht auch abgefahren. Im Lesen der Bibel begegnen wir Gott, erkennen wir Gottes Willen. Und wenn du Jesus Christus als Mitte der Schrift, als Kriterium nimmst und daran die Worte der Bibel misst, dann wirst du Gottes Willen erkennen. Zwei kleine Tipps noch dazu. Frage beim Bibellesen nicht nur, was steht da, sondern auch, warum steht es da. Diese Warum-Frage hilft mir, Zeitgemäßes von damals zu unterscheiden von ewig Gültigem. Es wäre ja absurd zu sagen, da steht was von Sklaven, also schlussfolgere ich, wir brauchen auch heute Sklaven. Ist doch klar, wenn die Bibel so sehr, auch das Neue Testament, sich mit Sklaverei beschäftigt, gut, lasst uns wieder Sklaven haben. Aber würde jeder sagen, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. So ist es doch nicht gemeint. Und wenn ich dann dieses Kriterium an Jesus Christus halte und frage, was sagt Jesus Christus? Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst den Nächsten offen und interessiert begegnen. Dann kann ich sagen, okay, Sklaverei steht hier drin, aber es ist alter Text für Menschen, die vor 3000 Jahren gelebt haben. Und für uns heute ist Sklaverei wirklich nicht mehr Gottes Wille und Gottes Wort. Zweitens, kleiner Tipp, frage dich, wenn du glaubst, Gottes Willen, Gottes Wunsch, Gottes Plan gefunden zu haben, ob er Jesus Christus entspricht und hilfreiche Leitplanken dafür sind. Fördert das Leben, dient es den Menschen, ehrt es Gott, passiert es aus Liebe. Fördert das Leben, dient es den Menschen, ehrt es Gott, passiert es aus Liebe. Und dann ist mir ganz wichtig, Gott hat uns mit Vernunft und mit Verstand gesegnet. Benutzt ihn. Benutzt den Verstand beim Bibellesen. Und sucht das Gespräch mit anderen und ringt darum, zu erfahren, was Gottes Wille ist. Und hier schließt sich der Kreis zu Saul. Auch Saul hatte einen Mentor an seiner Seite mit Samuel, einen klugen Mann, der in direkter Verbindung mit Gott stand. Aber Saul hat nicht auf Samuel gehört. Er hat nicht um Gottes Willen gerungen, sondern er dachte, ich weiß es besser. Und die Bibel betont, dass Samuel ein guter Mentor war, denn er hat dem König nicht nach dem Mund geredet, sondern hat ihm widersprochen. Er hat Alternativen aufgezeigt und hat gesagt, für mich ist Gottes Wille dies und jenes und du bist auf dem falschen Pfad. Aber Saul hörte leider viel zu selten auf ihn. Mein Wunsch ist, wir sollten unser Leben unter Gottes Willen stellen, Entscheidungen nach Gottes Willen treffen, damit es uns nicht so ergeht wie Saul. Berufen von Gott, ausgewählt von Gott, hochbegabt, und trotz der guten Eigenschaften scheiterte er. Er hätte ein großer König werden können. Aber er erkannte Gott nicht als eine über ihn stehende Autorität an, sondern er nahm sich selbst als Maßstab. Er dachte, er käme ohne eine Beziehung zu Gott klar und müsse Gottes Willen nicht entsprechen. Und damit begann sein Abstieg. Amen.
Möglichst laut, ich wiederhole es aber auch nochmal.
Meine Frage ist, gibt es heilige Kriege? Weil du hast gesagt, dass der König ein großes Militär aufgestellt hat und das war seine erste Großtat. Zieht sich durch viele Geschichten. Gibt es Kriege, die Gott gut heißt?
Also die Frage, gibt es heilige Kriege, so wie sie im Alten Testament geführt wurden, gibt es Kriege, die Gott gut heißt?
Ja, schwarz oder weiß, gell, erwartet ihr jetzt ja oder nein? Ich glaube, es ist sehr kompliziert. Also wenn eine Partei wie die Grünen, die aus der Friedensbewegung kommt, mittlerweile Militäreinsätze am anderen Ende der Welt für gut heißt, auch lange drum gerungen haben. Ich glaube, das Wort Heilige, gibt es nicht. Heilige Kriege gibt es nicht. Dass man sagt, im Namen Gottes töten wir oder befreien wir jetzt. Aber ich würde eine grundsätzliche Ablehnung von Kriegen per se, jeder Krieg ist schlimm, das finde ich auch schwierig. Wenn man manchmal sieht, was in manchen Ländern passiert, glaube ich, ist es auch gut, dort Präsenz zu zeigen, vielleicht notfalls auch mit Waffengewalt. Und eine Anmerkung zu den heiligen Kriegen im Alten Testament. Dort wird ja dann immer geschrieben, das ganze Volk wurde ausgerottet, alle wurden getötet. Historiker sagen, das ist auch wichtig für das Bewusstsein eines Volkes, dass man den anderen komplett auslöscht und so zeigt, unser Gott ist der Stärkste, er lässt niemand anderen neben sich zu. Und da würde ich auch warnen davor zu sagen, da ist die Bibel wortwörtlich, da standen wirklich 400.000 Israeliten gegen 500.000 Philister und schlachteten sich ab. Selbst das Volk Israel, was aus Ägypten zog, waren wahrscheinlich nicht Hunderttausende, sondern wenige Hunderte. Also da muss man auch mit den Zahlen ein bisschen gucken.
Ja, vielen Dank. Weitere Fragen? Traut euch. Ja?
Also ich fand den Gedanken, dass es heiligen Zorn gibt, sehr wichtig. Und ich glaube, dass heiliger Zorn auch ein Hinweis dafür sein kann für eine Lebensberufung. Also wenn du etwas wirklich sagst, das muss sich in dieser Welt ändern, muss ich, also das könnte ein Hinweis auf Lebensberufung sein. Aber wie unterscheidet man heiligen Zorn von Carsten ist stinkig?
Das stimmt.
Also die Frage von Kai ist erstmal eine Anmerkung, dass heiliger Zorn ja auch zeigen kann, da ist eine Lebensberufung für mich, nämlich daran, was zu ändern, was meinen Zorn auslöst. Aber auch die Frage, wie unterscheide ich heiligen Zorn in mir von einfach Kai ist stinkig?
Von Jähzorn. Ich glaube, heiliger Zorn erkennt man auch ein bisschen, wenn man dann eine Lösung hat. Also war ja nicht nur Luft ablassen, ich reg mich jetzt auf und dann ist gut, sondern es hat ein Ziel gehabt, nämlich ich habe das Volk Israel geeint und habe die Stadt Jabesch befreit. Ich glaube, das könnte ein Hinweis sein zwischen einem Zornausbruch, den jeder mal hat, wer mich gut kennt, weiß das, dass ich das auch gerne habe, wo man einfach nur Luft ablässt oder etwas, was zielführend ist. Und auch da vielleicht helfen da die Kriterien dieses Dienstes in dem Leben. Letztlich fördert es Gott, fördert es Hilfe in dieser Welt oder ist es einfach nur selbstzerstörerisch oder unfair gegenüber anderen?
Danke. Eine letzte Frage hier im Gottesdienst und danach können Sie weiter fragen, wie gesagt.
Mhm. Nicht nur, dass ich was vernünftig mache, sondern dass ich ganz genauso mache, wie er es wollte. Mhm. Ja? Ich muss den Samuel lassen. Das reicht nicht, wenn ich das Opfer bringe, da hat er doch sein Opfer gemacht. Mhm. Du hast aber eben gesagt, wir interpretieren die Bibel und suchen die Mitte.
Ja.
Steht das nicht im Widerspruch?
Also Frage so, ein Widerspruch zwischen dem Text von heute, wo Gott reagierte darauf, dass Saul nicht ganz genau seinen Willen ausgeführt hat, sondern nur so ungefähr, und dem, was Carsten sagte in der Predigt, dass wir forschen sollen nach dem Willen Gottes.
Ich glaube, ein Unterschied ist, dass Gott direkt zu Samuel sprach und er die Bibel noch nicht hatte. Er hatte noch keine überlieferte Schriften, wo er den Willen Gottes hätte nochmal überprüfen können. Und wir haben ja eine Überprüfung. Ich kenne auch Leute, die mir erzählen, Gottes Wille ist, dass ich die Frau heirate. Und ich denke, ist es so einfach? Und würde sagen, dann leg doch mal einen anderen Maßstab an, ringe doch mal drüber. Nicht, weil jetzt im Traum du das geträumt hast, ist es gleich Gottes Wille. Also da würde ich nochmal nachgucken und ich glaube, Saul hat deshalb auch sich auf dem absteigenden Ast begangen, weil er eben keine Rücksprache gehalten hat. Weil er sich nicht diesem direkten Willen unterstellt hat, sondern gedacht hat, naja, jetzt geht's eher um diese Schlacht und wartete nicht auf Samuel. Aber es stimmt schon, was ist das Kriterium, das zu messen, ja? Ich glaube, die Bibel ist halt heute. Also ich zucke immer zurück, wenn mir Leute sagen, ich habe jetzt Gottes Willen erkannt. Und mir dann irgendwas erzählen, wo ich oft denke, das ist eher dein eigener Wunsch und nicht wirklich Gottes Wille. Und wir haben Gott sei Dank die Bibel, an der wir auch viel messen können.
Vielen Dank. Ich möchte noch mal einladen, wer Fragen hat, hinterher auch noch zu stellen oder auch einfach mal einen Termin mit einem unserer Pastoren auszumachen, wenn es darum geht, was ist denn nun Gottes Willen in meinem Leben? Gott hat uns auch die Gemeinschaft gegeben, auch im Hauskreis das gemeinsam durchzubeten und gemeinsam zu gucken, was könnten wir da finden an Willen Gottes.